Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht verurteilen. Das ist Ihr gutes Recht, selbstgerecht zu sein, wenn Sie sich so sehen. Natürlich, das Recht spricht Ihnen niemand ab. Aber es ist nicht entscheidend, wie Sie sich sehen, sondern es ist entscheidend, wie Gott Sie sieht. Nicht der Maßstab des Menschen ist entscheidend, sondern der Maßstab Gottes. Und das ist etwas, was wir neu lernen müssen, was wir begreifen müssen, verstehen lernen müssen, ganz nüchtern, ohne Euphorie, ohne Gefühlsduselei, sondern zunächst einmal ganz nüchtern mit unserem Verstand. Die richtige Blickrichtung, ist das eine Frage des Glaubens? Wie viele Verfahrensfragen werden in den christlichen Kreisen, in den christlichen Kirchen, Versammlungen, Gemeinden, Freikirchen oder wie sie sich benennen mögen, gestellt? Und diese Verfahrensfragen lenken ab von dem Grundthema, nämlich deinem ganz persönlichen Zustand, wie Gott dich sieht. Da unterhält man sich über Kindertaufe, Erwachsenentaufe, kommt vielleicht da sich in die Haare an die Köpfe mit. Und Gott geht es zunächst einmal um die Wiedergeburt, um die Neugeburt. Gott geht es nicht um die Wiederherstellung etwas Altem, sondern um etwas vollständig Neues. Da werden Fragen gestellt, was bringt die Zukunft? Die Fragen sind alle berechtigt. Und da gibt es dann Meinungsverschiedenheiten. Die einen denken so, die anderen so. Damit ist das Thema für mich abgehakt. Da werden andere Fragen gestellt, dass man sagt, was will eigentlich Gott von mir? Ich bin doch eigentlich okay. Mit mir muss doch Gott eigentlich zufrieden sein. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich tue Recht und scheue niemand. Ich habe eine hohe Moral, eine hohe Ethik. Ich versuche niemandem etwas zuleide zu tun. Und wenn ich irgendwo schuldig geworden bin, dann bezahle ich das eben und mache das klar. Gott sagt trotzdem, du bist ein Sünder. Und wenn du einmal ganz ehrlich vor dir selbst bist und ich das so ganz, ich möchte es einfach mal brüskierend sagen oder fragen möchte, hast du noch nie in deinem Leben gelogen? Doch. Aber ich habe doch um Vergebung gebeten. Weißt du, dass diese Vergebung nur möglich wurde, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Und wenn du das nicht für dich in Anspruch nimmst, wirst du niemals Vergebung erlangen über diese kleinste Lüge, die du vielleicht als Dreijähriger im Kindergarten deiner Kindergärtnerin gegenüber getan hast. Weil Gott Sünde als etwas Todeswürdiges ansieht und den Sünder zum Tode verurteilt. Das ist die Tatsache der Heiligen Schrift, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und wir wollen heute Abend einmal sehen, welche Blickrichtung hast du eigentlich? Und ich möchte dir ganz bewusst einmal diese Frage an dich stellen, weil ich nämlich meine Blickrichtung kenne. Es kommt nicht auf meinen Standpunkt an. Wissen Sie, Christen können, oder die christliche Gemeinde ist vielleicht ein großer Kreis. Und auf dieser Kreislinie stehen alles gläubige Menschen. Und der Mittelpunkt des Kreises ist Jesus Christus. Solange wir alle von unserem Standpunkt aus die Blickrichtung auf den Mittelpunkt des Kreises haben, auf Jesus Christus, werden wir uns immer da begegnen, in dieser Person. Aber in dem Augenblick, wo ich meine Blickrichtung auch nur um 90 Grad ändere und auf den Menschen neben mich sehe, auf den Nachbarn in Derschen, der von der anderen Fakultät ist, dann habe ich nicht mehr Christus im Auge, sondern sehe dem seine Schwächen und dem seinen Bockmist, den der baut in meinen Augen. Welche Blickrichtung hast du? Hindert dich diese Blickrichtung vielleicht, dass du Frieden mit Gott finden kannst? Weil du so deprimiert worden bist durch den Nachbarn neben dir oder vielleicht auch einen Verwandten oder was weiß ich, was es ist, dass du sagst, nee, also mit dem möchte ich eigentlich gar nicht Gemeinschaft haben, mit solch einem Kerl. Wo nimmst du die Überheblichkeit her? Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Und Gottes Liebe ist nicht eine Frage der Sympathie oder Antipathie. Wenn du Gott sympathisch wärst, der hätte dich nie geliebt. Denn in deinem Dreck, ich kann sowas nicht sympathisch finden. Wenn ein schmutziger Mensch vor mir steht und sagt, ich möchte von dir geliebt werden. Gott geht nicht nach Sympathie oder Antipathie, sondern Gottes Liebe ist entscheidend. Und die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen liebt, der in Sünde gefallen ist und möchte, dass er aus dieser Sünde herauskommt. Und ich möchte dazu einmal eine Begebenheit lesen, auch von solch einem Menschen, der diese Blickrichtung nicht hatte. Und sie steht in Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Mein Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind oder der Geist, im Hebräischen oder im Griechischen steht das gleiche Wort, weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Dieser Nikodemus war einer der obersten der Pharisäer. Ein hochintelligenter, wir würden heute sagen, tief religiöser Mann. Er kannte sich aus in dem Judentum. Er kannte sich aus in dem Gesetz und er hatte sich auferlegt, dieses Gesetz zu halten. Und dieser Mann kommt am späten Abend oder in der Nacht zu Jesus. Er kam bestimmt nicht aus Feigheit, sondern einfach, weil es im Morgenland, im Orient so üblich war, dass erst die Gespräche, das Ausruhen am Abend in der Kühle des Abends stattfand. Und er beginnt das Gespräch mit einer Schmeichelei, mein Meister. Er redet diesen Wanderprediger, er als der Oberste der Juden, redet diesen Wanderprediger in der Wüste und auf den Straßen Israels, redet er an mit mein Meister. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Das hatte er schon kapiert und geschnallt. Dass dieser Mann etwas Besonderes sein musste, obwohl er ganz einfach gekleidet war. Er war auf keiner hebräischen oder judäischen Universität zu finden gewesen. Er hatte keinen Kardinalshut. Er hatte auch nicht die Position eines heiligen Stuhls. Und er war kein Kirchenfürst, sondern er predigte die Buße. Und diese Predigt geschah mit Zeichen und Wundern. Und diese Wunder hatten wohl den Nikodemus hier nachdenklich gemacht. Und um an diesen Jesus ranzukommen, schmeichelt er ihm. Machst du das auch manchmal? Um überhaupt mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, dann sagt man ihnen eine Freundlichkeit, die man eigentlich gar nicht so meint. Man kennt den anderen ja noch gar nicht. Interessant ist ja die Reaktion, die dieser Wanderprediger Jesus dem Gelehrten, dem gegenüberstand oder saß, gab. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und das ist ein Kennzeichen des Herrn Jesus, dass er knallhart in medias res, in den Mittelpunkt hineingeht. Wie oft höre ich, ach, das war eine wunderbare Predigt, das haben Sie schön gemacht. Schmeichelei, warum eigentlich? Will man ablenken von dem Mittelpunkt der Predigt? Will man sich selbst aus dem Licht Gottes hinausstellen und versucht, das vielleicht durch Freundlichkeiten zu beseitigen? Jesus Christus sagt diesem Mann, der ja nun alle Studien des Israelitentums hinter sich hatte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das war für den Nikodemus etwas total Neues. Die Israeliten hatten das, wenn du das Gesetz hältst, dann bist du in der Gemeinschaft mit Gott. Und als Gott Israel das Gesetz gab, da hatte Gott das Volk Israel vorher gefragt. Und Israel hat gesagt, wir wollen alles tun, o Gott, was du uns sagst. Welch eine Überheblichkeit. Jesus Christus sagte einmal, wenn du das ganze Gesetz hältst, aber nur in einem Punkt schuldig wirst, hast du das gesamte Gesetz gebrochen. Das ist der Maßstab Gottes. Und in diesem Maßstab Gottes möchtest du dich heute Abend einmal bitte betrachten. Du kannst sagen, auch ich bin so gut, so prima, moralisch einwandfrei, ich habe noch nie in meinem Leben ein Knöllchen, ach, das ist ein oberbergischer Ausdruck, einen Strafzettel bekommen, weil ich vielleicht bei Rot über die Ampel gefahren bin oder zu schnell. Ich habe moralisch einwandfrei gehalten. Wenn du in einem i-Tüpfelchen das Gesetz übertreten hast, dann bist du ein Sünder vor Gott. Und wenn du nur einen bösen Gedanken in deinem Herzen gehabt hast gegen deinen Nachbarn, dann bist du in den Augen Gottes ein Sünder, ein Todeskandidat. Und ich frage dich heute Abend, bist du vielleicht ein Mensch, der nicht sterben kann? Oder bist du dir dessen sicher, dass du einmal sterben musst? Wenn du dir dessen sicher bist, dann bist du das, weil du ein Sünder bist, ein Todeskandidat. Das ist die Tatsache Gottes, das ist die Bestätigung an den Menschen, dass er ein Sünder ist. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da kannst du noch so von dir eingenommen sein, noch so von dir überzeugt sein. Du musst dieser Tatsache ins Auge sehen und Rechnung tragen, dass du einmal abtreten musst von dieser Welt durch den Tod. Der Tod ist erst in die Welt gekommen durch die Sünde des Menschen. Gegenfrage: Wie kann das denn geschehen? Wie kann denn jemand von Neuem geboren werden? Da sagt er, Jesus, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist. Sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das war ja wohl etwas total Neues für den Nikodemus. Neugeburt, Wiedergeburt, das sind doch Worte, die heute in dem modernen Sprachgebrauch dieser Welt an jeder Ecke zu finden sind. Wiedergeburt, was ist das? Nun, der Römerbrief, der 1. Korintherbrief sagt uns im 15. Kapitel, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, dass auch nicht die Verweslichkeit die Unverweslichkeit ererbt. Das heißt also, mein Leib kann also nicht in die Ewigkeit eingehen. Warum nicht? Weil mein Leib sündig ist. Und Sünde kann niemals bestehen vor einem ewigen, heiligen Gott. Ja, wie kann das denn geschehen, fragt Nikodemus. Zum zweiten Mal, wie soll das denn nun, wenn du das davon sprichst hier, es muss jemand von Neuem geboren werden, kann er etwa in den Leib der Mutter eingehen, wenn er alt geworden ist? Das ist doch physikalisch total unmöglich. Wie antwortet der Jesus? Er sagt, du bist so intelligent, Nikodemus. Du hast so ein langes Studium hinter dir. Du hast so und so viele Jahre israelitische Erfahrung in dem israelitischen Glauben. Du bist ein Lehrer Israels und du weißt das nicht. Hast du denn noch nie die Bibel gelesen? Hast du nicht das alttestamentliche Gesetz gelesen? Da steht das doch schon drin. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Wasser, da sagt uns die Heilige Schrift, im Epheserbrief, dass Gott die Menschen reinigt durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist das Wasserbad, das uns reinigt. Und der Geist ist der Heilige Geist, der die Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Zwei Dinge sind hier erforderlich. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, so sagt es uns der Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Hier wird die Unantastbarkeit des Wortes Gottes in den Mittelpunkt gestellt, dass es die einzige Möglichkeit gibt, dass das Wort Gottes den Sünder deutlich macht. Und das Gesetz, das Gott dem Menschen gab in seinem Worte, ist der Spiegel in dem Waschraum. Da kommt ein kleiner Junge vom Fußballspielen nach Hause. Wenn er vom Fußballspielen kommt, ist er dreckig, ne? Oder meinst du, er wäre sauber? Schweißgebadet kommt er. Und jetzt sagt die Mama zu ihm, geh in den Waschraum oder geh in das Bad und wasch dich. Was tut der? Weißt du, wie ich das früher gemacht habe? Waschen war immer zu anstrengend. Ich in den Waschraum rein, in den Spiegel geguckt. Wo bist du schmutzig? Aha, der Spiegel hängt an der Wand. Und der Spiegel machte mir deutlich, da hat es den Ball an den Kopf bekommen, da war etwas, so eine Markierung, dann wurde der Waschlappen genommen und dann wurde da gescheuert, aber nur da. Der Spiegel macht deutlich, wo ich schmutzig bin. Und das Gesetz des Alten Testamentes macht deutlich, wo ich schmutzig bin. Das Gesetz ist der Spiegel in dem Bad. Und jetzt gibt es so viele Menschen, vor allen Dingen die religiösen Menschen, die nehmen jetzt den Spiegel und waschen sich damit. Ist doch schizophren, nicht? Die sagen, nehmen das Gesetz und sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Da wirst du sauber mit. Da sagt man, ist physikalisch unmöglich. Ich kann mich doch nicht mit dem Spiegel waschen. Unter dem Spiegel, unter dem Gesetz ist das Waschbecken der Gnade. Ich brauche ein Reinigungsmittel, das ich nehmen muss, um mich zu reinigen. Das Gesetz macht Sünde offenbar, sagt die Heilige Schrift, aber es nimmt keine Sünde hinweg. Ich brauche das Waschbecken der Gnade. Ich brauche das Reinigungsmittel, das Blut Jesu Christi, das mich von aller Sündenschuld reinigt. Aus Wasser und Geist geboren, Wasser reinigt, das bedeutet Buße. Ich erkenne mich als Sünder. Ich muss umkehren zu Gott. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Dein Spiegel, dein Wort Gottes macht das deutlich. Und ich brauche jetzt ein Waschmittel, ein Reinigungsmittel, damit ich sauber werde. Das Waschbecken der Gnade, lasst es mich einfach mal vom Begriff her so nennen. Das ist der Geist, der mich überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Johannes 16, Vers 8. Wiedergeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Das Wort Wiedergeburt hat heute einen sehr misslichen Klang. Es wurde aus der Bibel oft geklaut und kopiert. Das Wort Wiedergeburt ist ein biblischer Begriff. Und man setzt heute Wiedergeburt mit Reinkarnation gleich. Jeder fünfte Amerikaner ist wiedergeboren. Born again. Und man meint etwas total anderes als das, was die Bibel sagt. Das, was die Religionen, die fernöstlichen Religionen mit Wiedergeburt meinen, ist die Wiederfleischwerdung, Reinkarnation. Und das ist etwas ganz anderes als das, was die Bibel es sagt. Es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist. Wiedergeburt ist doch nicht, wenn ich als Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, einmal wieder in Gestalt einer Kuh oder eines Esels auf diese Erde komme, weil ich in diesem Leben einen schlechten Lebenswandel geführt habe. Das ist doch keine Wiedergeburt, keine Neugeburt. Das ist eine Abstufung nach unten. Bis dass ich ende in dem Nichts, in dem Nirvana. Die Bibel sagt, es sei denn, dass jemand von oben her geboren werde, aus Wasser und Geist. Also von Gott her geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Lassen Sie mich das an einem natürlichen Beispiel deutlich machen. Wenn ein Brautpaar geheiratet hat, dann sind sie auch geschlechtlich zusammen. Und sie sind daran interessiert und sie möchten gerne Kinder haben. Und bei der Zeugung entsteht ein neuer Mensch. Das männliche Samenkorn besteht aus 23 Informationen. Die Wissenschaft nennt das Chromosome. Die weibliche Eizelle besteht auch aus 23 Chromosomen. Und in dem Augenblick, wo die Befruchtung stattfindet im Mutterleib, kommen die 23 männlichen Chromosomen mit den 23 weiblichen Chromosomen zusammen und es entsteht ein kompletter Mensch. Die Information für einen kompletten Menschen in der Materie ist da. Und in dem Augenblick, wo diese 46 Chromosome zusammen sind, entsteht Leben. In dem Augenblick beginnt das Leben. Deshalb ist alles, was nach diesem Akt geschieht, wenn abgetrieben wird, Mord. Tötung des Lebens. Von der ersten Stunde an. Aber wenn wir dann weiter betrachten, heute ist das ja auch möglich mit Ultraschallmessung und so weiter, dass man das schon sehen kann, wie das Kind im Mutterleib ist, aussieht. Was spielt sich denn ab im Mutterleib? 9 Monate lang entsteht, wächst da ein Mensch heran, der komplett da ist. Von vornherein sind die Augen da, aber sie sehen nicht. Es hat Hände, aber sie arbeiten nicht. Das Kind hat einen Mund, aber er schreit nicht, er isst nicht, er trinkt nicht. Das Kind hat Lungen, aber sie atmen nicht. Es ist ungeboren. Nach 9 Monaten kommt das Kind zur Welt. Das Kind wird geboren zur Welt. Die Hebamme hilft dabei und gibt dem Kind einen kleinen Klaps auf den Po und es tut seinen ersten Schrei. Auf einmal kann das Kind sehen. Auf einmal kann das Kind hören und wahrnehmen. Auf einmal schreit das Kind vor Hunger und Durst. Es meldet sich. Die Geburt ist mit Schmerzen verbunden. So ist es mit Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Sie gleichen dem Kind, das im Mutterleib ist, das blind ist, das das Leben nicht sieht, dass das Brot des Lebens nicht aufnimmt. Es nimmt das bewusste Leben nicht wahr. Ich weiß, dass jedes Beispiel hinkt. Aber einmal darzustellen und deutlich zu machen, so ist das Leben eines Menschen ohne Gott auf dieser Erde. Man lebt blindlings in den Tag hinein und man kommt nicht zu Potte. Wenn man ein Ziel erreicht hat, dann geht es weiter, dann hetzt man zum nächsten Ziel und man fragt sich hinterher nach dem Sinn seines Lebens. Erst nach der Geburt, nach der natürlichen Geburt, gibt es bei dem Kind ein bewusstes Wahrnehmen des Lebens. So ist auch die Wiedergeburt der Beginn des bewussten Wahrnehmens des Lebens durch Gott. Jesus sagt das dem Nikodemus, der Geist oder der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, wo er herkommt, wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus Christus sagt, Nikodemus, werd dir klar darüber, Fleisch bleibt Fleisch und Geist bleibt Geist. Und Wiedergeburt ist nicht etwas Fleischliches, sondern etwas Geistliches. Wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. Herr, jetzt erklär mir das doch endlich. Gut, sagt der Herr Jesus, ganz einfach. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Einer der bekanntesten Verse der Bibel, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie kann die Wiedergeburt geschehen, fragt Nikodemus. Und der Herr Jesus bringt ihm ein ganz drastisches historisches Beispiel. Nikodemus, du, der Lehrer Israels, erinnere dich doch mal daran, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr Jesus nimmt die Schlange als ein Beispiel. Und heute ist es ja so, wenn wir Schlangen sehen, dann kommt so im Innersten des Herzens doch so ein gewisser Ekel auf. Viele Frauen und Männer laufen davon, wenn sie eine Kobra sehen, eine Natter sehen, ja schon eine Blindschleiche. Irgendwie ist das Tier unangenehm. Die Schlange ist heute entartet, geistig und körperlich. Früher war die Schlange einmal hochintelligent und sie war allen Tieren des Feldes überlegen. 1. Mose 3. Die Schlange war listiger, intelligenter als alles Tier des Feldes. Die Schlange war früher mal ein schönes Tier. Sie imponierte nämlich der Eva. Wenn sich Eva vor ihr geekelt hätte, dann hätte die Schlange keine Chance gehabt, Eva zu Fall zu bringen. Die Schlange hat früher einmal Hände und Beine gehabt. Lachen Sie nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt heute noch im fernen Osten Python-Schlangen, wo man unter der Schlangenhaut noch die Ansätze, die Achselhöhlen und Achseln erkennen kann, dass dieses Tier früher einmal Arme und Beine gehabt haben muss. Ein Beweis für die Bibel, dass die Schlange von Gott verflucht wurde, auf dem Boden zu kriechen. Das ist wissenschaftlich nachweisbar. Heute ist sie hässlich. Warum? Durch die Sünde. Sünde macht potthässlich, dass einem davor ekelt. Sünde entartet den Menschen. Es gibt Menschen, die von der Sünde gezeichnet und gekennzeichnet sind durch ihren Lebenswandel. Was war denn passiert? Warum bezieht sich denn Jesus Christus ausgerechnet auf diese Schlange? Das Volk Israel war fast 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs. Und jetzt brachen sie auf vom Berge Hor und mussten wieder zurück zum Schilfmeer ziehen. Sie wollten nach Kanaan. Ach, schon wieder weiterziehen in die entgegengesetzte Richtung. Das Volk murrte gegen Mose und gegen Gott. So lesen wir da. Und dann lesen wir, dass Gott feurige, hochgiftige Schlangen sandte. Das ist das zweite Beispiel in der Bibel, wo von den Seraph gesprochen wird. Ich brachte das Beispiel von den Seraphim in Jesaja 6, die feuerspeienden, vor Feuer sprühenden Engel, die am Throne Gottes sind. Und das gleiche Wort Seraph, dieses vor Feuer sprühenden Schlangen, wird hier verwendet in 4. Mose 21. Und diese feurigen, hochgiftigen Schlangen bissen das Volk. Auf die Sünde des Volkes Israels, das Murren gegen Gott, folgte automatisch die Strafe Gottes, Gericht Gottes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir lesen, und es starb dort viel Volk. Da schrien die Leute aus dem Volk Israel zu Mose, Mose, schrei zu Gott, dass er uns rette. Und Mose schrie zu Gott, dem Herrn. Und Gott sagte dann, Mose, geh her, mache dir eine feurige Schlange und hänge sie an einen Pfahl, an einen Spieß. Und sag den Menschen, dass jeder, wer diese Schlange ansieht, gerettet werden wird. Göttliches Prinzip. Gott vernichtete den Tod dadurch, dass sein eigener Sohn des Todes starb. Feurige Schlangen, hochgiftige Schlangen bissen das Volk. Und die Strafe oder die Folge dieses Bisses wurde aufgehoben durch eine andere feurige Schlange. Eine Schlange, die im Feuer geläutet wurde. Die Bibel nennt es eine eherne Schlange. Eine in Bronze gegossene Schlange. Und das war nur möglich durch einen Hochtemperaturofen, wenn man das einmal so sagen kann. Im Feuer geläutet. Und Mose macht das Bild, das, was Gott zum Gericht benutzte über die Sünde des Volkes Israel. Und er nimmt diese Schlange, und jetzt, wenn wir dann einmal überlegen, und er steckte sie auf die Stange, wie hat er das wohl gemacht? Kann ich Eisen auf Eisen stecken oder Bronze auf Eisen? Es muss ein Befestigungspunkt da sein. Er durchspießte die Schlange, damit sie auf diese Stange, auf diese senkrechte Stange aufgesteckt werden konnte. So wie Jesus Christus am Kreuz durchspießt wurde durch den Speer des römischen Soldaten, als Beweis seines Todes, so wurde auch diese Schlange aufgehängt auf den Spieß, auf diesen Erdpfahl, als Beweis, dass die Schlange getötet ist und entgiftet ist. Diese eherne Schlange, das Bild der getöteten, feurigen Schlangen, die das Volk Israel gebissen haben. Und jetzt erlauben Sie mir einmal für 2 Minuten meinen eigenen Gedanken zu folgen. Ich stelle mir jetzt einmal Mose vor. Mose hatte die Schlange gemacht. Und sie hing wohl mitten im Lager, aufgespießt an dem Pfahl. Sie war erhöht, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Und jetzt musste Mose dem Volk Israel das sagen. Das Volk war gebissen worden aufgrund der Sünde. Todeskandidat. Mit welchen Schmerzen mögen sie in ihren Zelten gelegen haben? Und dann kommt Mose an das erste Zelt. Und da trifft er einen Israeliten, der vielleicht schon weit über 80 Jahre alt war. Und Mose sagt, du kannst gesund werden, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Ach, sagt er. Israelit, Mose, weißt du, 84 Jahre lang Erfahrung als Israelit. Und Gott hat immer Sünde bestraft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Mose sagt, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Ach, sagte Mose, ich habe sowieso nichts mehr vom Leben zu erwarten. Ich habe resigniert. Vielleicht geht er in das nächste Zelt. Und da liegt der Selbstgerechte drin. Der sagt, Gott hat mich zu Unrecht bestraft. Ich habe immer danach gehandelt, tue Recht und scheue niemand. Mose sagt, du bist trotzdem ein Todeskandidat, du wirst sterben. Schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Weißt du, Mose, wenn Gott mir das nicht anrechnet, meine Gerechtigkeit, dann kann mir überhaupt keiner mehr helfen. Mose sagt, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Dann kommt Mose vielleicht in das nächste Zelt. Und da ist der Schriftgelehrte, der hochstudierte Mann, der sich jahrelang mit dem Gesetz beschäftigt hat. Und er sagt, Mose, du brauchst mir gar nicht zu sagen, ich kenne das Gesetz, ich kenne die Bibel, du sollst nicht töten. Du sollst nicht sündigen, ich habe gesündigt. Und das Gesetz ist das auf die Sünde der Todfeucht. Und Mose sagt, da, die Gnade Gottes, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Nein, nein, sagt der Mose, mir kann keiner mehr helfen, Mose. Das ist so festgeschrieben im Gesetz. Dann kommt Mose in das nächste Zelt und da liegt vielleicht ein 6-jähriger Junge, der auch von der Schlange gebissen wurde. Vielleicht war er auch 9 Jahre. Und Mose sagt, komm, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Der Junge sagt, Mose, dir vertraue ich, weil du mir das sagst. Ich schaue auf die Schlange und er wird gesund. Stimmt deine Blickrichtung? Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, Also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Was nutzt das all, die Argumentation? Werde dir bewusst darüber, dass du ein Todeskandidat bist, weil du ein Sünder bist. Werde dir klar darüber, dass du sterben musst, weil du gesündigt hast. Und nur wegen der Sünde sterben die Menschen heute. Ich kann dir nur eins sagen, wie Mose vielleicht vor 3500 Jahren sagte, schau auf den gekreuzigten Herrn. So wie der Sohn des Menschen erhöht wurde, die Schlange in der Wüste damals Heilung brachte für die damalige Sünder, für die sündige Menschheit in Israel. So ist dieser erhöhte Jesus Christus, der zwischen Himmel und Erde das Gericht Gottes an sich vollziehen ließ, die einzige Heilsmöglichkeit, die einzige Rettung, der einzige Rettungsweg. Die Wiedergeburt besteht aus der persönlichen Inanspruchnahme des Opfertodes Jesu Christi und der Auferstehung. Jeder Israelit musste seinen ganz persönlichen Blick auf die Schlange werfen. Da half nichts, dass er eine gläubige Großmutter hatte. Da half nichts, dass er ein gläubiger Pfarrer war. Er musste selber den Blick auf Jesus Christus, auf die Schlange richten. Und so ist es auch heute. Nur die persönliche Inanspruchnahme des Opfertodes Jesu Christi bringt dir ewiges Leben. Die Bibel nennt das Buße, zugeben müssen, Herr, ich bin ein Sünder. Der Herr Jesus sagt hier bei der Begebenheit zu dem Nikodemus in dem letzten Vers des dritten Kapitels, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wie war das? Dieser kleine Junge, er glaubte dem Mose. Er glaubte, dass die Schlange für ihn das Heilungsmittel war und er schaute auf die Schlange in der Wüste. Er konnte es. Er hatte nicht diese Vorbehalte, nicht diese Vorbedingungen. Er merkte nur, dass er Schmerzen hatte und dass es ihm immer dreckiger und schlechter ging und dass er ein Todeskandidat war. Und er schaute im Vertrauen auf die Rettung, auf die erhöhte Schlange. Und so kann ich dir heute Abend nur anbefehlen, dich nur bitten, dich anflehen, schaue auf den gekreuzigten Jesus Christus. Es ist in keinem anderen das Heil. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer sich ihm angelobt, wer sich ihm anvertraut, wer das für sich in Anspruch nimmt, dass dieser Jesus bezahlt hat für die Schuld der ganzen Welt, nur der empfängt Sündenvergebung. Dieses Beispiel aus 4. Mose 21 macht deutlich, dass Gott keine Sünde vergibt, sondern Sünde richtet. Das Volk Israel wurde zum Todeskandidat Nummer 1 in der Welt. Und erst durch den Weg, den Gott aufzeigte, wurde das Gericht weggenommen von dem Volk. Aber Gott hat alles getan. Gott zeigte Mose, was er tun musste. Er musste die Schlange aufrichten. Aber das Volk Israel musste selber einzeln persönlich die Entscheidung treffen, auf diese Schlange zu blicken. Auf dieses einzige damalige Rettungsmittel. Und so ist es heute noch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du musst glauben. Das ist ein biblisches Muss. Du musst das für dich in Anspruch nehmen, was auf Golgatha geschehen ist. Der gekreuzigte Jesus Christus ist für dich an deiner Stelle in das Gericht Gottes gegangen. Und interessant ist die Redewendung unseres Herrn Jesus Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Ich sagte das gestern schon, eine mathematische Formel. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Aber, und jetzt kommt etwas, da steht nicht, wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, sondern da steht, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dem Sohn Gottes nicht gehorchen bedeutet, sein Wort nicht für sich in Anspruch zu nehmen. Jesus Christus sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Du wirst Frieden bei mir finden. Das Kommen musst du tun. Das Hinhören und die Reaktion darauf ist das Gehorchen. Jesus Christus sagt heute Abend zu dir, komm zu mir. Ich will dir deine ganze Schuld wegnehmen. Er redet heute Abend durch den Chor, durch die Lieder, durch mich, durch sein Wort, allumfassend. Er macht es dir so deutlich, er stellt dich in die Entscheidung. Und du kannst das ablehnen und du kannst das in Anspruch nehmen. Weil du eine Persönlichkeit bist und eine ganz freie Entscheidungsfreiheit hast, zwingt Gott dich nicht zu der Entscheidung. Er macht dich nicht zum Computer, nicht zur Marionette, sondern er fragt dich, er bittet dich ganz herzlich, komm zu mir, lass dich versöhnen mit Gott. Ich habe für dich bezahlt. Das Evangelium ist, dass Gott alles getan hat von seiner Seite, dass er sein Äußerstes gab, um dich zu erlösen, um dich als Todeskandidat von der ewigen Verdammnis zu befreien. Aber er überlässt es deiner Persönlichkeit, die Entscheidung zu treffen, das anzunehmen oder auch abzusagen. Gott akzeptiert in seiner Liebe auch deine Entscheidung gegen ihn. Aber ich mache dich auf etwas aufmerksam. Die Konsequenz dieser Entscheidung trägst du Mutterseelen allein. Da wirst du keine fromme Großmutter haben, die dir die Konsequenz dieser Entscheidung abnimmt. Gott stellt jeden persönlich in die Entscheidung, weil jeder Mensch, ob Kind, ob Mann oder Frau, ob Vater oder Mutter, Großvater oder Großmutter, eine Persönlichkeit vor Gott ist. Und Gott erwartet von dir die Entscheidung. Er wünscht sich sehr, dass du ein Ja zu ihm sagst, zu diesem Leben, zu diesem Ursprung des Lebens. Und er bietet es dir in Jesus Christus. Also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und du triffst die Entscheidung heute Abend. Ich gebe dir die Garantieerklärung, dass du sie triffst. Wenn du hier rausgehst und zögerst das hinaus auf morgen, hast du dich in jedem Fall nicht für das ewige Leben entschieden. Du bist da nicht unentschieden. Du bist da auf der Verliererseite, weil du ein Sünder bist. Du bleibst weiter der Todeskandidat. Wenn du hier rausgehst und sagst, das mache ich mit mir alleine aus, ist die Entscheidung schon gefallen. Gegen Gott. Es gibt nur die Möglichkeit einer klaren, konsequenten Entscheidung für Gott, indem du sagst, Herr Jesus, ich möchte von Neuem geboren werden. Und die Wiedergeburt ist etwas Geistliches, und damit möchte ich schließen, die Zeit schon wieder rum ist. Jesus Christus kam in diese Welt, um die Seele des Menschen zu erretten. Weil die Seele des Menschen gesündigt hat und deshalb die Seele des Menschen, das Ewige, das Gott dem Menschen ins Herz gelegt hat, als Todeskandidat da ist. Der physische Tod ist nur die optische Bestätigung Gottes, wie sehr er sein Wort einhält. Des Tages, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Und der physische Tod ist das Evangelium Gottes an die Menschheit, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb muss auch als erstes die Seele errettet werden von dem ewigen Tod, von der ewigen Verdammnis, dass sie in das ewige Leben kommt. Und deshalb sagt Jesus Christus, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Das heißt, ich bleibe als Mensch, als wiedergeborener Mensch in meinem irdischen Körper auf dieser Erde. Ich kann sündigen. Und ich sündige auch noch. Christen sündigen noch. Das ist nun mal so. Wissen Sie, warum Gott das so gelassen hat? Stellen Sie sich einmal vor, er hätte aus mir einen Engel gemacht in der Wiedergeburt. Jetzt ständig als Engel hier vor Ihnen. Dann würden Sie an mir verzweifeln. Dann würden Sie sagen, mit dem Kerl kann ich ja nicht konkurrieren. Das ist ja auch ein Engel. Aber Gott hat mich als Mensch in dieser Welt gelassen, um Ihnen deutlich zu sagen, dass ich nicht besser bin als Sie. Wahrscheinlich bin ich sogar in vielen Punkten schlechter als Sie. Aber ich habe etwas Besseres. Ich habe ewiges Leben, weil Jesus Christus meine Schuld am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat. Und das ist das, was ich Ihnen, was ich dir heute Abend anbieten darf.